Hallo Misty, du crazy bitch.
Lange nicht gesehen.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Wenn sich zwei bitchen, dann trete ich sehr gerne einen Schritt zurück. Da hat man dann nämlich auch einfach die bessere Sicht auf die Klopperei. Nur, wenn ich mich hier mal so umschaue, es ist niemand da zum Kloppen. Die liebe Frau Wollner lässt sich nochmal entschuldigen. Der Nachwuchs duldet kein unerlaubtes Fernbleiben vom Nest. Richtig so. Außerdem hat sie uns was zum Gucken dagelassen. Wir zwei beiden Hübschen, also ihr und ich, verdingen uns derweil die Zeit mit Abstürzen. Und das hat jetzt in diesem Augenblick mal ausnahmsweise nichts mit ausgeufertem Alkoholkonsum am frühen Dienstagnachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr uns hört, zu tun, sondern mit der Serie Yellow Jackets, die ich dann jetzt auch endlich mal geguckt habe, nach zig Empfehlungen von euch, beziehungsweise Drohungen, mir Schlimmes anzutun, wenn ich das nicht endlich mal erledige. Und wir diven da wirklich deep hinein. Wie realistisch ist diese Flugzeugabsturz-Serie, habe ich mich gefragt. Und wie realistisch sind sie in solchen Serien und Filmen ganz allgemein überhaupt? Wie ist das, wenn man wirklich, das Universum bewahre, wirklich mit einem Flugzeug abstürzt? Auch das hört ihr in dieser Folge von einer Überlebenden, und zwar auch noch der einzigen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes im Urwald, Anfang der 70er Jahre, nämlich von Juliane Diller. Die ist damals, das als kleiner Teaser an dieser Stelle, aus 3000 Meter Höhe gestürzt aus dem zerbrochenen Flugzeug und hat das überlebt. Als einzige. Bevor wir uns aber hier fest anschnallen, die Sitze in eine aufrechte Position stellen und die Tische vor uns hochklappen, rufen wir bitte Frau Wollner. Was geht bei euch und dir denn eigentlich so?
Hallo, lieber Tom. Ja, schon wieder als Echo, nicht aus unserer eine Stunde Filmzentrale live, sondern voraufgezeichnet aus dem Kinderzimmer. Zwei Kinder, eine Kinderladenschließzeit und ein Wochenbett. Ja, sind dann doch ein bisschen mehr als vermutet, gebe ich ganz ehrlich zu. Google mal Geschwisterkrise und du weißt ungefähr, was hier gerade abgeht. Zum Glück gibt es ja eine Zeit, wo alle Kinder schlafen, und da Schlaf ja bekanntlich für Erwachsene überbewertet wird, habe ich trotzdem Filme geguckt. Einmal das Comeback von Johnny Depp und einmal eine ziemlich derbe Komödie, die ich dann wohl wirklich erst in 16 Jahren mit meiner Tochter gucken werde. Also einmal Jeanne Dubarry und einmal Joyride bekommst du diese Woche von mir.
Ja gut, komm, dann hier aber auch jetzt keine Müdigkeit vorschützen. Ich hatte da schon einen kleinen Köttel in der Buchse, gebe ich gerne zu, als ich gehört habe, hoppala, beinahe das Glas hier noch umgeschmissen. Hier, so, Prost mit mir selber. Als ich gehört hatte, Johnny Depp, Kostümfilm, Ludwig der 15., Cannes-Eröffnungsfilm, weil der einstige Held meiner Jugend in den zurückliegenden Jahren ja wirklich eher mit Skandalen und Ausfällen, und zwar sowohl geistigen als auch körperlichen, von sich reden gemacht hat, als mit wirklich guter, ernstzunehmender Arbeit auf irgendeiner Leinwand oder einem Bildschirm. Sollen wir dann damit heute auch vielleicht mal anfangen?
Ich würde mal alphabetisch vorgehen. Vor Joyride kommt Johnny Depp, dieser einstige Stern am Himmel Hollywoods. Wir kennen ihn alle. Der ist aus persönlichen Gründen, und das ist sehr vorsichtig formuliert, jetzt zu so einer Art Persona non grata geworden in der Filmbranche, zumindest in Hollywood, gilt als Kassengift. Und deswegen hat er, ja, eins gefeiert, jetzt tief gefallen, nach der Schlammschlacht um häusliche Gewalt mit seiner Ex-Frau Amber Heard, seinen neuesten Film in Frankreich gedreht, also abgesehen von der Netflix-Doku über den angeblichen Prozess des Jahrtausends. Aber das ist ein anderes Thema. Jeanne Dubarry heißt der Film, die Favoritin des Königs ist der Untertitel, und da geht's um die Geliebte des Königs, Louis den 15. Depp ist in der Hauptrolle zu sehen, also nicht in der Hauptrolle der Geliebten, sondern in der Hauptrolle des Königs. Immerhin hat der Film von Mai Ren auch die Filmfestspiele von Cannes eröffnet, nicht unbedingt wohlwollend von allen aufgenommen worden, also nicht nur der Film, sondern auch die Tatsache überhaupt, dass Johnny Depp dort eine Bühne geboten bekommen hat und über den roten Teppich durfte. Wir beide wissen ja aus eigener Erfahrung, dass Termine mit ihm nicht zu den schönsten gehören. Ich erinnere mich gern daran, wie er uns bei The Tourist einfach hat stundenlang warten lassen, oder wie er bei Mordecai strunzbesoffen war und den Weg zur Bühne kaum gefunden hat. Aber egal, ich wollte ja eigentlich was zu Jeanne Dubarry sagen oder euch auch viel mehr warnen. Denn Depp, der hat ja schon ziemlich lange nur noch Versionen von Captain Jack Sparrow abgeliefert. Und hier würde ich so weit gehen und sagen, er spielt schon gar nicht mehr. Er existiert nur noch vor der Kamera als Johnny Depp, überschminkt, ohne Lächeln, als hätte man ihm so ein bisschen sein Lieblingskuscheltier weggenommen, aufgedunsen, also irgendwie böse gesagt ganz er selbst, in Strumpfhosen als König Ludwig der 15. und einer Geliebten an seiner Seite, eben Jeanne Dubarry.
Comtesse Jeanne Dubarry!
Vor allem sollten Sie direkten Augenkontakt mit dem König vermeiden. Das würde der Hof als Einladung verstehen.
Einladung zu was?
Zu Frivolität.
Ja, da blickt sie ihm tief in die Augen und zieht den ganzen Zorn des Hofstaates auf sich und verdreht dem König den Kopf, weil sie eben mit den Konventionen am Hofe bricht, es albern findet zum Beispiel, dass sie ihm nicht in die Augen gucken darf oder ihm den Rücken nicht zudrehen darf und deswegen eigentlich ziemlich albern rückwärts aus dem Zimmer trippeln müsste, um den Raum zu verlassen, was sie nicht tut, was er wiederum ziemlich geil findet, und das ist einfach ein Skandal am Hofe des Königs im 18. Jahrhundert. Und du merkst schon, es geht, vor allem wenn du den Titel noch mal liest, Jeanne Dubarry, gar nicht so sehr um Johnny Depp, es geht eben um Jeanne Dubarry, Kurtisane, Mätresse des Königs, eine Bürgerliche, die mit sämtlichen Konventionen am Hofe bricht, und das meine ich nicht im Sinne von Bridgerton, auch wenn die Kostüme ähnlich opulent sind und die Ausstattung sich wirklich sehen lassen kann. Es ist eine weibliche Perspektive einer Geliebten am Hof, die weiß, ihre Macht zu nutzen und damit auch zu spielen und trotzdem aber auch immer wieder an ja, der vor allem patriarchalen Welt scheitert. Und wenn man Johnny Depp mal ausblendet, was ich wirklich dringend empfehlen würde, ist dieser Film eigentlich eine One-Woman-Show. Die Regisseurin ist auch gleichzeitig die Hauptdarstellerin, nämlich die Französin Mai Wen. Die war mal mit Luc Besson verheiratet. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, war sie da, glaube ich, 16, 18, sehr, sehr jung, ne? Ja, möchte ich an dieser Stelle einfach mal so unkommentiert stehen lassen. Aber auch Mai Wen schafft es nicht, aus diesem Stoff, den sie sich hat ein bisschen inspirieren lassen, als sie Marie Antoinette von Sofia Coppola gesehen hat, einen spannenden Film zu machen. Das ist ein Film, der sich so ein bisschen versucht, im Skandal des Castings um seinen Hauptdarsteller zu sonnen, aber den ihr einfach bitte nicht gucken müsst. Reicht, dass ich das getan habe.
Und ich auch. Was ich hinterher eine ähnlich semi-gute Idee fand wie du, liebe Anna. Am ärgerlichsten, der ganze Film setzt irgendwie so aufs Verruchte, auf diese königliche Liaison mit der Frau von der Straße, der Kreatur, wie sie am Hof von vielen genannt wird, spielt gefühlt zu 80% in diversen Schlafzimmern und will dann aber irgendwie, ja, so eine Art fadenscheiniges Statement, hatte ich das Gefühl, damit schaffen, dass halt so gar keine Haut zu sehen ist. Also es geht ein bisschen in die Richtung, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Alles ein bisschen zu inkonsequent, zu harmlos und auch zu unbeweglich, ist ganz offensichtlich nicht der Weg aus der Krise für den guten alten Johnny.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Immer wieder mal schreibt ihr uns ja auch zum Glück und sagt, guckt doch mal dieses oder jenes, weil die liebe Anna und ich haben ja nun mal auch insgesamt nur 4 Augen und können damit eben nicht alles sehen, was so wöchentlich den Streaming- und Kinomarkt flutet. Insofern immer auch danke für eure Tipps, die uns dann bereichern. Und einer, der immer wieder mal von euch kam, ist Yellow Jackets. Die Geschichte einer amerikanischen Mädchenfußballmannschaft, die 1996 auf dem Weg zu den Schul-Nationals mit einem Flugzeug über der nordamerikanischen Wildnis abstürzt.
Ich werde nie den Tag vergessen, an dem ich erfuhr, dass ihr Flugzeug verschwunden war. Was glauben Sie, ist da draußen wirklich passiert?
Ich weiß nur, was da passiert ist, war eine Tragödie. Aber sie waren was Besonderes. Sie waren Champions.
Einige der Schülerinnen und Begleiter sind sofort tot, andere überleben den Absturz aber auch und versuchen jetzt, sich irgendwie dort, wo sie runtergecrashed sind, zurechtzufinden, bis zu ihrer Rettung, von der sie hoffen, dass sie irgendwann, bald, demnächst, vielleicht, eventuell, wenigstens irgendwann dann doch bitte mal kommt. Dass diese Rettung letzten Endes schließlich kam, in dieser übrigens hier jetzt völlig fiktiven Geschichte, das ist kein Spoiler, sondern es ist allgegenwärtiges Konzept der Serie. Spielt nämlich nicht nur, wie eben gesagt, Mitte der 90er, also wo dieser Absturz passiert, sondern parallel auch 25 Jahre später im Heute, also 2021. Und somit wissen wir auch von vornherein, wer es auf jeden Fall damals aus der Wildnis herausgeschafft hat. Nämlich zumindest Natalie und Misty, wie gerade eben gehört.
Hallo Misty, du crazy bitch.
Lange nicht gesehen.
Du kannst dir denken, wieso ich hier bin.
Und auch Shauna, die mittlerweile als verheiratete Mutter einer selber Teenager-Tochter versucht, ein zurückgezogenes Leben zu leben. Wir erfahren, dass um die Mädchen, die es damals aus der Wildnis rausgeschafft haben nach dem Absturz, dass um die ein ziemliches Buhai veranstaltet worden ist, auch medial, und dass das auch nicht allen der Mädchen gut bekommen ist. Also Shauna, eine von denen, die eigentlich nicht mehr wirklich was mit dieser Zeit damals zu tun haben will. Andere, wie zum Beispiel Thaisa, die kandidiert jetzt als Senatorin in ihren 40ern und muss sich dann auch wegen natürlich des neu erwachten medialen Interesses wieder mehr mit ihrer Vergangenheit und dieser Absturzgeschichte auseinandersetzen. Also es gibt die Figuren, die wir sehr früh schon kennenlernen, die maßgebliche Rollen sowohl damals nach dem Absturz in der Wildnis gespielt haben, als auch heute.
Wir waren uns einig, nicht mehr sagen als notwendig. Die Wahrheit ist, das Flugzeug ist abgestürzt, ein paar von uns sind gestorben, der Rest hat gehungert und durchgehalten und betet, dass wir endlich gefunden wurden.
Wir wissen beide, dass da noch ein bisschen mehr passiert ist.
Das ist die große Frage, mit der wir in diese Serie starten, nämlich ab Folge 1. Was zum diabolischen Henker des Waldes ist in diesen einigen Monaten, die die Mädels da mehr oder weniger alleine in der Wildnis überlebt haben, was ist da wirklich passiert? Immer wieder gibt es da so teils schemenhaft eingeblendete Szenen, die vieles andeuten, aber wenig verraten. Das soll uns quasi dann alles im Fortlauf der einzelnen Folgen erzählt werden. Und damit sind wir relativ schnell schon gegen jede Feedback-Regel auch erstmal bei dem, was mir seit, ich würde mal sagen, Folge 4 von Staffel 1 gehörig auf den unrasierten Wildnissack gegangen ist. Es geht wirklich alles sehr schleppend voran. Warum? Weil so oft zwischen 1996 und 2021 hin und her geschaltet wird, dass die eine Zeitebene, kann man schon fast sagen, die andere Zeitebene permanent ausbremst. In manchen Folgen ist das so krass, dass wirklich von Szene zu Szene umgeschnitten wird. Und das bei Folgen, die alle so circa eine Stunde gehen. Also da kommen wir dann so auf 30 Szenen 1996 und 30 Szenen 2021. Wirklich immer so damals, heute, damals, heute, damals, heute. Das ist im Endeffekt so, als würden wir da zwei Serien gleichzeitig gucken. Und zwar eine Serie, die einen Flugzeugabsturz von Teenagern erzählt, und eine Serie, die uns die Spätfolgen eines Flugzeugabsturzes von Teenagern erzählt, nämlich 25 Jahre später. Das heißt jetzt nicht auf der anderen Seite, dass Yellow Jackets nicht auch immer mal wieder sehr spannend wäre. Also da flackert schon immer mal was auf, etwas, das einen hookt, sowohl in der Wildnis damals als auch im Heute, 25 Jahre später. Dank, und damit jetzt zum positiven Teil des Feedbacks, dank in erster Linie der genialen Besetzung der Serie. Denen ist es nicht nur gelungen, so zu casten, dass die 40-somethings wirklich fast komplett aussehen wie die gealterten Versionen ihres Teenager-Ichs. Das ist in einigen Rollen wirklich beinahe unheimlich, diese Ähnlichkeit. Nein, es ist den MacherInnen darüber hinaus auch gelungen, wirklich tolle Stars zu kriegen, vor allem in den erwachsenen Hauptrollen von Natalie, Misty und Shauna. Da seht ihr nämlich Juliette Lewis, Christina Ricci und Melanie Lynskey. Die kennt ihr aus The Last of Us, haben wir vor kurzem drüber gesprochen erst, aus Don't Look Up, aber vor allem kennt ihr die natürlich aus Two and a Half Men, wo sie jahrelang Charlies sehr lustige Stalker-Nachbarin Rose gespielt hat. Da werden viele von euch jetzt ein Bild vor Augen haben. Also, der Cast mega, die einzelnen Figuren toll ausgearbeitet, sehr divers, sehr heterogen, sehr geheimnisvoll und immer wieder mal blitzt da auch der Wahnsinn in den Augen der Darstellerinnen. Aufgrund des damals Erlebten, so interpretieren wir das dann rein, das macht schon Bock. Das ewige Hin und Her zwischen den Zeitebenen, das nervt manchmal sehr. Da wisst ihr mittlerweile aber auch von mir, dass ich da fast nie ein Fan von bin. Mich haut das immer irgendwie aus dem Erzählfluss raus. Mir wäre, wenn schon zwei gleich wichtige Zeitebenen existieren, wäre mir ein Wechsel zum Beispiel von Folge zu Folge lieber gewesen, aber nicht so ein Flickflack zwischen 96 und heute. Staffel 1 und 2 gibt's derzeit nur auf Paramount Plus, da gucke ich's gerade. Wenn ihr erstmal mit Staffel 1 anfangen wollt, findet ihr die auch auf Prime, Sky und Apple TV. Geht natürlich zum Teil von der Story her, das habt ihr rausgehört mittlerweile, geht so ein bisschen in Richtung Herr der Fliegen, wie eigentlich immer in solchen Stories, um die Frage, was passiert mit Menschen, wenn es die gesellschaftsformenden Autoritäten nicht mehr gibt, also keine Polizei, hier eben auch als, in Anführungszeichen, Überwachungs- oder Kontrollorgan, keine Eltern. Es gibt vielleicht schon auch einen Kläger in der Wildnis, jemanden, der sagt, ey, das und das gefällt mir hier gar nicht, aber es gibt keinen wirklichen Richter. Es sei denn, man gründet dort in dieser Zweckgemeinschaft aus Not so eine Art neue Weltordnung für den Mikrokosmos, in dem man dann dort lebt. Was macht das mit Psyche und auch mit dem Körper? Wie finden wir uns dann zurecht? Und wie sehr werden wir in gewissen Hinsichten dann offenbar doch wieder wie Neandertaler? Das ist nicht wirklich neu als Thema, ist schon relativ häufig seriell und filmisch umgesetzt. Da kriegt ihr später auch noch ein paar Streaming-Tipps von mir. Aber es ist natürlich auch hier wieder Thema und es ist insgesamt, finde ich, schon wirklich sehr spannend umgesetzt mit ein paar sehr guten Ansätzen. Darüber hinaus hat mich aber die Frage interessiert, wie ist das denn jetzt in echt? Also Flugzeugabstürze fiktiv erzählen, selbst wenn nach einer wahren Geschichte wie 1976 in Überleben, ein Film, der prominenter besetzt nochmal neu verfilmt worden ist, 93 mit Ethan Hawke, eine Story über die wirklich abgestürzte Maschine einer uruguayischen Rugby-Mannschaft in den Anden. Aber trotzdem, selbst wenn es wahre Ursprungsgeschichten sind, ist der Spielfilm, den wir dann sehen, natürlich fiktiv ausgeschmückt und visualisiert. Deshalb habe ich mich dann mal auf die Suche gemacht und habe auch gefunden. Und zwar Juliane Diller, geborene Köpke, Deutsch-Peruanerin und 1971 mit einem Flugzeug abgestürzt. Nicht irgendwie und irgendwo, sondern auf zweifach dramatischste Art und Weise. Zum einen wurde ihr Flugzeug damals in einem schweren Gewitter von einem Blitz getroffen und in Stücke gerissen. Und zum anderen ist sie ein sogenannter Soul Survivor. Sie ist also die einzige Überlebende dieses Flugzeugabsturzes. Alle anderen 91 Menschen an Bord waren dabei ums Leben gekommen. Und sie ist, ähnlich wie in der Serie Yellow Jackets und auch im Film Überleben, in der Wildnis, nämlich im peruanischen Dschungel, kurz hinter den Anden abgestürzt und hat sich bis zu ihrer Rettung 10 Tage lang alleine durchgeschlagen. Ich hätte wahnsinnig gerne mit Juliane Diller für diese eine Stunde Film gesprochen. Leider haben wir es zeitlich nicht terminiert bekommen. Ich habe sie dann aber in den Archiven gefunden. 2019 war sie zu Gast in der SWR-Sendung Nachtcafé beim Kollegen Michael Steinbrecher im Interview und hat dort so detailliert geschildert, was damals passiert ist, dass ich euch das nicht vorenthalten möchte. 17 Jahre jung war Juliane gerade erst in dieser Nacht, auch noch an Weihnachten 1971. als sie zusammen mit ihrer Mutter nach einem Ausflug wieder nach Hause, damals noch in Peru, zu ihrem Vater fliegen wollte.
Wir flogen ungefähr eine Viertelstunde, dann wurde uns ein Sandwich serviert, dann so ein kleiner Snack und es war alles normal und ich flog gerne zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und es fing dann an turbulent zu werden, als wir in Haufenwolken, also so Cumulonimbus-Wolken-Formationen hineinflogen. Das habe ich aber nicht weiter beachtet. Das hat mir nichts ausgemacht zu dem Zeitpunkt. Meine Mutter flog sehr ungerne. Die fand es immer sehr unnatürlich, dass so eine Maschine überhaupt in der Luft bleibt. Deswegen war sie schon von Anfang an nervös. Auch natürlich, weil die Maschine einen schlechten, also die, nicht die Maschine, sondern die Linie einen schlechten Ruf hatte. Also das mag so ungefähr eine halbe Stunde gewesen sein. Dann sind wir also in wirklich sehr schwere Turbulenzen gekommen. Wie ich dann später, viel später erfahren habe, sind das vermutlich, wir wissen es nicht genau, aber vermutlich eben wirklich ganz schwere Gewitterwolken gewesen, in die ein Pilot normalerweise niemals hineinfliegt. Und wir waren aber nur noch eine Viertelstunde vom Zielflughafen entfernt. Und alle wollten natürlich zur Familie.
Heiligabend.
So ist es dann wohl passiert, dass der Pilot gedacht hat, wird schon gut gehen, Augen zu und durch. Und er ist dann auch wohl schon tiefer geflogen, weil normalerweise fliegen die Maschinen ja doch auch da so 9000 Meter hoch ungefähr oder vielleicht auch nur 6000, aber es ist in 3000 Meter Höhe ist dann der Absturz passiert. Und zwar sind wir ganz plötzlich von ganz dunklen Wolken umgeben gewesen. Mhm. Es war fast Nacht um uns herum. Und die Leute wurden nervös, fingen an zu weinen und schrien auch teilweise schon, beteten, hielten sich an den Händen. Und da wurde ich dann nervös, als ich dann sah, dass die Blitze direkt neben der Maschine niedergingen. Das war also direkt, also näher als die Tragfläche lang ist. Mhm. Und man hörte über das Dröhnen der Motoren hinaus den Donner. Und das ist ja nun wirklich sehr ungewöhnlich. Es war wirklich fast schwarz und die Maschine war wie so ein Spielball der Naturgewalten, hüpfte auf und nieder und es war eine ganz eigenartige Situation. Und trotzdem ist es an mir nur so vorüber geflossen eigentlich. Ich habe in dem Moment nicht viel empfunden, nur dass irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung ist.
Haben Sie und Ihre Mutter dann Hand gehalten oder ja?
Ja, wir haben uns an den Händen gehalten und mittlerweile war natürlich jeder wach, der vorher geschlafen hatte und dann sah, ja, was dazu kam, war, dass die Maschinen noch nicht diese geschlossenen Kompartimente hatten über den Sitzreihen. Und da flog dann alles herunter und die Geschenke, die Blumensträuße und die Weihnachtsstollen, die haben da drüben auch so eine Art Panettone, die sausten da überall in der Maschine herum und es war eine so unwirkliche Situation. Wir haben es abgewartet und gehofft, es geht vorüber. Wir haben das irgendwie so gar nicht richtig so empfunden, dass wir jetzt da in panische Angst gerieten. Okay. Das passierte erst dann, als ein Blitz einschlug in die rechte Tragfläche, in die äußere Turbine. Das war eine Turboprop-Maschine, also eine Kombination aus Turbinen und Propellern. Damals ultramodern und heute nicht mehr. Und dieser Typ Maschine war sowieso für Turbulenzen gar nicht geeignet, wie ich später erfahren habe. War in den USA schon verboten oder die Tragflächen starr mit dem Rumpf verbunden waren. Und die Maschine ist dann in diesen starken Turbulenzen, weil ein Blitz alleine kann nicht der Grund gewesen sein, es macht ja normalerweise gar nicht so viel aus. Aber die Kombination vermutlich, die war es dann. Und wir sahen also ein gleißendes, helles Licht auf der rechten Tragfläche. In dem Moment sagte meine Mutter dann, jetzt ist alles aus. Ganz ruhig, sagte sie das. Und dann gibt es bei mir kurz danach ein Filmriss, also die Maschine machte einen Satz und stürzte senkrecht in die Tiefe. Und daran erinnere ich mich jetzt wieder sehr gut, aber kurz nach dem Absturz waren diese Momente verschollen in meiner Erinnerung. Das kam dann erst später wieder. Und zwar, dass wir also wirklich nach unten stürzten und ich konnte bis vorschauen zum Cockpit und die Leute schrien, dieses Geschrei, diese wahnsinnigen, in Todesnot, dieses irre Kreischen und das Dröhnen der Turbinen, das sind Geräusche, die werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das ist also in meinen Träumen jahrelang auch gewesen, immer und immer wieder. Und danach war plötzlich Stille. Ich erinnere mich nicht, wie ich aus der Maschine herausgeschleudert wurde, Aber ich war plötzlich draußen und alle diese Geräusche waren verschwunden. Ich hing in der Luft und war im freien Fall. Wie ich es später erfahren habe, war es in 3000 Metern Höhe geschehen. Und ich hatte die Sitzbank über mir. Ich war fest noch angeschnallt.
Also
ich hing mit dem Kopf nach unten und die Füße nach oben. Head over heels, wie es so schön auf Englisch heißt. Und ich sah den Wald unter mir. Eine grüne Fläche, die drehte sich unter mir relativ langsam. Und das heißt also, dass dieser Sitz, ich war ja auf der einen Seite des Sitzes, auf der Sitzbank, das war eine Dreierbank. Und die drehte sich offensichtlich. Und wie so ein Ahornsame, so haben wir uns das später dann zurechtgereimt, dass es so auch passiert sein muss, dass dadurch der Fall etwas abgemildert wurde und durch die starken Aufwinde, die in diesem Gewitter herrschten. Und ich hörte nichts mehr plötzlich, nur noch das Sausen des Windes an meinen Ohren. Und ich wusste in dem Moment, was passierte, dass ich abstürze und dass ich alleine war. Das habe ich nicht gewusst, ich habe es empfunden, dass da niemand anderes war, nur ich noch.
Haben Sie da abgeschlossen mit allem in so einem Moment?
Ich glaube, der Moment war zu kurz. Das müssen Bruchteile von Sekunden gewesen sein, in denen ich dieses realisierte, was ich gerade beschrieben habe. Und dann bin ich erst am nächsten Morgen wieder zu mir gekommen. Das ist mittags passiert, so gegen 12 Uhr, ein bisschen später. Und am nächsten Morgen gegen 9 bin ich erst wieder aus meiner tiefen Ohnmacht dann erwacht. Ja, ich habe geträumt vorher, dass dieser Aufwachprozess war offenbar etwas länger, als ich dann später so empfunden habe. Ich habe geträumt, dass ich furchtbar schmutzig bin und nass bin und dass ich mich duschen muss unbedingt und eigentlich doch mal aufstehen muss und zur Dusche gehen muss oder zum Waschbecken. Und das hat mich also irgendwie beschäftigt, wahnsinnig beschäftigt. Und als ich den Entschluss getroffen hatte, jetzt stehst du auf und gehst, da wachte ich auf. Also das war dieser Aufwachprozess offensichtlich. Und das Erste, was ich spürte und sah, war, dass diese Sitzbank halb über mir war. Also der Sitz hatte sich, ich war abgeschnallt. Also ich muss mich abgeschnallt haben, weil sonst, das ist anders nicht möglich gewesen, dass wir da so nah beisammen waren. Der Sitz hat sich offenbar gedreht. Nachdem wir aufs Kronendach gemeinsam die Sitzbank und ich aufgeschlagen waren, muss sie unter mir gewesen sein. Sonst hätte ich wesentlich mehr Verletzungen gehabt. Und dann hat sie sich wohl gedreht, abgepuffert dann auch durch diese dichte Vegetation.
Und waren Sie denn verletzt?
Zuerst habe ich gar nichts empfunden, habe aber mich nicht getraut, mich zu bewegen, weil ich nicht wusste, wie, ob ich das überhaupt noch kann. Ich sah nach oben ins Kronendach und sah einen Wald, der, ich muss dazu sagen, dass ich sehr kurzsichtig bin und meine Brille natürlich dabei verloren hatte, ne? Das ist logisch. Aber ich sah einen Wald, der ganz ähnlich war wie der unserer Station und ich hörte die Stimmen der Tiere, der Frösche, der Insekten und der Vögel, es war Regenzeit, sodass da also die Frösche auch riefen. Und diese Geräusche kannte ich. Und deswegen habe ich in dem Moment gleich empfunden, das ist der Lebensraum, den ich kenne. Wenn ich jetzt woanders abgestürzt wäre, wäre es vielleicht ganz anders gewesen.
Hatten Sie denn dann eine Überlebensstrategie? Weil Sie wussten ja nicht, wo Sie sind. Sie wussten nicht, wie weit das weg ist von irgendeiner Form von Zivilisation.
Ja, ich wusste überhaupt nichts erstmal. Ja. Ne? Also ich wollte, nachdem ich das realisiert hatte, dass ich abgestürzt bin und das überlebt hatte, Und dass ich offenbar immer noch im Urwald bin, habe ich dann vorsichtig versucht, mich zu bewegen. Ich hatte wohl eine sehr schwere Gehirnerschütterung. Mein eines Auge war ganz zugeschwollen, das andere halb. Und ich konnte mich nicht richtig rühren und bin immer wieder in Ohnmacht gefallen.
Wovon haben Sie sich ernährt?
Ja, da war noch gar nichts. Da war ja noch gar nichts erstmal. Später habe ich, nachdem ich aufstehen konnte, erstmal gesucht. Es war niemand mehr dort, nur die Sitzbank. Meine Mutter war verschwunden, der andere Herr auch, der dort saß. Und bei der Suche, ich musste kriechen, weil ich nicht aufstehen konnte. Bei der Suche habe ich dann eine Tüte mit Bonbons, mit so Fruchtbonbons gefunden. Das war dann für 10 Tage das Einzige, was ich zu essen hatte. Ich wusste eigentlich gar nichts. Ich wusste nicht, was mit der Maschine war, wie ich da untergekommen war, was mit den anderen war und wie ich da überhaupt rauskommen sollte.
Unfassbar. Aus 3000 Meter Höhe ist Juliane Diller gefallen. Das Flugzeug zerborsten, sie in ihrem Sitz, in ihrer Dreier-Sitzreihe angegurtet, 3000 Meter tief gefallen in die dichten Baumkronen des peruanischen Dschungels. Nur deshalb konnte sie überhaupt überleben. Wie ging's dann weiter?
Zunächst einmal habe ich natürlich gesucht nach Überlebenden oder anderen, nach meiner Mutter vor allem natürlich, und bin da herumgekrochen, später gegangen. Ich wollte aber, nachdem ich natürlich weiß, wie schnell man sich im Wald verläuft dort, durch die Erfahrungen, die ich mit meinen Eltern gesammelt hatte, die mir immer gesagt haben, ja, nicht vom Weg weg, weil da sieht ein Baum aus wie der andere. Und dann, wenn man da noch kurzsichtig ist, ist es jetzt ja noch schlimmer. Dann habe ich da eben gesucht und bei der Suche habe ich eine kleine Quelle gefunden. Plötzlich habe ich das Geräusch von tropfendem Wasser gehört. Und da fand ich dann wirklich ein kleines Rinnsal. Und in dem Moment erinnerte ich mich an die Worte meines Vaters, dass wenn man sich im Wald verläuft und man das Glück hat, ein rinnendes oder fließendes Wasser zu finden, das in eine Richtung fließt, also nicht nur steht, dass man dem dann folgen sollte und darauf vertrauen sollte, dass das irgendwann in ein größeres Gewässer fließt, was natürlich auch lange dauern könnte. Mhm. Und da wusste ich in dem Moment, was ich zu tun hatte.
Also Sie sind dann am Wasser entlang gelaufen sozusagen, ja, im Wasser und in der Hoffnung, dass es irgendwohin mündet. Was haben Sie denn nachts gemacht? Ich meine, es ist ein Urwald, da sind wilde Tiere. Wie haben Sie die Nächte verbracht?
Das volle Programm sozusagen, was so zum Regenwald gehört. Ich muss dazu sagen, ich hatte ein Minikleidchen an, kurz, mit ohne Ärmel, ärmellos, und einen langen Reißverschluss, der geplatzt war. Das war aber an dem Kleid das Einzige, was kaputt gegangen war. Ich selber hatte nur, das hat man vorhin gar nicht mehr gesagt, ich hatte nur einen Schlüsselbeinbruch. Andere fallen vom Rad und haben mehr. Ne? Und es ist erstaunlich. Ja, natürlich einige Schnitte, schwere Gehirnerschütterung. Wie ich später erfahren habe, einen Kreuzbandriss im linken Knie, von dem ich nichts wusste. Mhm. Ich konnte damit gehen, ich konnte damit schwimmen. Schwimmen ist dann eh noch nicht das Problem, aber ich konnte gehen und klettern, was man normalerweise nicht kann. Und man hat wahnsinnige Schmerzen. Und es ist erstaunlich, dass es so gegangen ist. Die Ärzte haben gesagt, es geht nicht, das gibt's nicht. Und trotzdem war es so. Der Körper hat es ausgeblendet. Ich bin also von dieser Stelle los und habe dann, nachdem ich völlig, auch durch den Schock und durch die Gehirnerschütterung kraftlos war, natürlich am Abend dann war ich total platt. Da war ich völlig müde, fertig und habe mich einfach an eine Stelle, wo es so ein bisschen im Hintergrund, wo ich einen Schutz hatte, zum Beispiel ein umgefallener Baum oder eine Brettwurzel oder ein kleiner Hang, da habe ich mich dann hingelegt und bin sofort eingeschlafen. Einmal war ich durch den Schock wie gedämpft in meinen Empfindungen. Ich habe eigentlich nicht viel empfunden, nur ich muss da raus, ich muss weg und meine Mutter finden oder andere Überlebende. Dabei wäre das, wenn ich andere Leute gefunden hätte, die vielleicht schwer verletzt gewesen wären, mein Tod gewesen, weil dann wäre ich dort geblieben. Ich denke, ich werde das oft gefragt, aber ich denke, ich wäre dann nicht mehr weggegangen, sondern hätte gewartet auf Hilfe. Und die Maschine ist nicht gefunden worden. Erst nachdem ich gefunden wurde und dann auch erst fast 2 Wochen später.
Warten auf Hilfe, so wie auch in der Serie Yellow Jacket, das hätte hier also nicht geklappt, sagt sie. Das hätte Juliane Diller nicht überlebt. Stattdessen ist sie trotz Schlüsselbeinbruch, Prellungen, schwerer Gehirnerschütterung und weiterer Verletzungen immer weiter durch den Dschungel gekrochen, gegangen, auch geschwommen, vorangetrieben vom festen Glauben, dass da irgendwas, irgendwo, irgendjemand sein muss.
Also ich hatte die ganze Zeit schon immer gehofft und auch immer Stimmen gehört von irgendwelchen Vögeln. Es klang so wie Hühnergackern. Das war dann aber nie sowas. Das war sehr desillusionierend für mich. Die Verzweiflung wuchs dadurch natürlich immer mehr und meine Schwäche auch, nachdem ich ja auch nichts zu essen hatte, nur immer viel, viel Wasser getrunken habe. Am 10. Tag war ich eigentlich vollkommen entkräftet und mit der Mutlosigkeit wuchs auch die Entscheidungsschwäche. Ich konnte mich kaum noch aufraffen, aufzustehen und weiterzumachen, weiterzugehen, und trotzdem habe ich mir das dann wie so ein Mantra auch immer vorgesagt. Du musst es überleben und deine Eltern wiedersehen. Für mich war es keine Option, dass meine Mutter dabei gestorben sein konnte. Das war einfach was ich nicht denken konnte und wollte. Ja. Und da gab es natürlich viele Gefahren dort. Ne? Also giftige Tiere, giftige Schlangen. Vielleicht bin ich ihnen begegnet, aber ich habe sie nicht gesehen, weil sie gut getarnt sind. Im Wasser gab es natürlich Kaimane. in dem Wasser, in dem ich da schwimmen musste. Die waren sogar sehr häufig dort am Flussufer. Und das war keine schöne Situation, weil wenn die flüchten, flüchten sie ins Wasser hinein. Da war ich aber und die sind dann auf mich zu und untergetaucht. Das Wasser war trüb und ich habe da nichts gesehen. Und das war so ein grenzwertig auch. Dann gibt's Stachelrochen. Wenn man da drauf tritt, gibt's sehr hässliche Verletzungen und Blutvergiftung. Das hätte ich nicht überlebt. Ich habe dann einen Stock mitgenommen, mit dem ich vor mir hergetastet habe, weil ich das von der Station her wusste, dass sie gefährlich sind. Aber das war alles natürlich, was mich auch ständig in Atem gehalten hat und ständig beschäftigt hat.
Wie war das denn, als dann plötzlich der erste Mensch vor Ihnen gestanden hat oder als Sie den wahrgenommen haben?
Also das Erste, was ich fand, was überhaupt auf Menschen hinwies, war an dem Abend des 10. Tages ein Boot plötzlich. Also ich hatte mich niedergelegt auf einer kleinen Kiesbank, weil ich nicht mehr konnte und wusste, meine Uhr war schon lange kaputt, aber ich habe mich dann nach der Sonne gerichtet und wusste, ich muss mir jetzt einen Schlafplatz suchen, bevor es dunkel wird. Und dann habe ich mich da mühsam wieder aufgerafft und blicke auf ein Boot, auf so ein typisches Außenbordmotorboot. Und ich habe es erst nicht geglaubt. Ich habe gedacht, jetzt ist es soweit, ich halluziniere und es geht dahin. Aber ich bin dann dahin gekrochen, habe es angefasst und es war tatsächlich echt. Dann war da auch eine Hütte in der Nähe, etwas höher am Hang. Da hoffte ich, Menschen zu finden, da war aber niemand. Nur der Außenbordmotor und ein Fass mit Treibstoff. Und da habe ich dann erstmal die Nacht verbracht. Und dadurch, dass ich eben dieses Kleidchen da nur anhatte, tagsüber gab es Kribbelmücken, die mich da fast aufgefressen haben. Nachts gab es Stechmücken. Intensive Momente, sagen wir es mal so. Extrem intensive Momente, das vergisst man einfach nicht.
Und dieser Moment, als Sie dann wirklich gerettet wurden?
Ja, das war am nächsten Tag. Da hatte ich also dort übernachtet und da war so eine Plastikplane, mit der ich mich zugedeckt hatte, ohne Mücken eine Nacht. Wenn es regnete, gab es übrigens keine Mücken, aber der Regen war dann so eiskalt und das im Regenwald tagsüber 40 Grad, aber nachts dann nur 19, da friert man wie ein Schneider. Also wirklich, ich habe selten so gefroren wie in diesen unheimlich und unendlich einsamen und dunklen Nächten dort. Und am nächsten Tag konnte ich dann nicht weitergehen, weil es regnete. Dann hörte es auf, aber ich war zu schwach. Dann habe ich gedacht, das Boot konnte ich ja nicht bewegen, auch nicht starten. Aber ich wollte dann weitergehen am nächsten Tag. Das wäre dann mein Tod gewesen, weil der Fluss war absolut unbewohnt, die Ufer. Das habe ich dann später erfahren. Und an dem Abend aber, an dem ich eben dort aus Schwäche eigentlich und Entscheidungsschwäche geblieben war, da habe ich plötzlich Stimmen gehört von Männern. Das war ein Moment, den ich niemals im Leben vergessen werde. Menschliche Stimmen zu hören nach so langer Zeit, das war was ganz, ganz Außergewöhnliches. Und dann sah ich sie. Sie waren erschrocken, als sie mich sahen. Ich sprach sie dann an auf Spanisch. Und ich habe dann in dem Moment plötzlich gar nichts mehr empfunden. Da war, wie wenn man so eine ganz schwere Prüfung, vor der man unheimlich zittert, hinter sich hat. Da ist ja dann auch so ein Moment der Leere und so war es da auch. Da war gar nichts mehr da. Auch keine Erleichterung. Ich war nur einfach fertig. Und dann haben sie sich um mich gekümmert und am nächsten Tag dann habe auch was zu essen bekommen, konnte seltsamerweise fast nichts essen, ein paar Löffel nur. Am nächsten Tag haben sie mich dann zurückgebracht in die Zivilisation und da bin ich dann verarztet worden. Und am nächsten Tag, also ich bin dann bei einem Arzt privat untergekommen auf einer Missionsstation, am nächsten Tag ist mein Knie ganz dick angeschwollen, ich habe 40 Fieber bekommen und konnte mich gar nicht mehr bewegen. Da hat der Körper dann auch losgelassen. Genau.
Ich habe es schon mal gesagt, es ist eine wirklich unglaubliche, aber eben trotzdem wahre Geschichte. Und dann, wenn man sich das so anhört, doch nochmal ein ziemlicher Kontrast zu dem, was wir an Serien und Filmstoffen so gezeigt kriegen. Wenngleich es natürlich schon auch klar ist, dass die Dramaturgie des Lebens nicht immer die ist, die uns dann auch Stunden vor dem Screen halten würde. Wobei, ganz im Ernst, dieser Absturz, diese Rettung, wenn wir das so in einem Mission Impossible Film sehen würden, würden wir wahrscheinlich sagen, ja komm, was bitte haben diese Drehbuchautoren, Autorinnen genommen? Das ist ja so absurd, das glaubt doch kein Mensch. Und hier ist es tatsächlich die wahre Geschichte gewesen. Schaut ihr euch gerne auch das komplette Interview mit Juliane Diller an, wenn ihr auf YouTube nach ihrem Namen, Juliane Diller, und SWR Nachtcafé sucht, dann findet ihr sofort. Die lieben Kollegen vom SWR haben die Sendung mit dem Titel Quälende Ungewissheit dort online. Und wenn euch Yellow Jackets dann auch am Haken haben sollte und ihr mehr wollt, dann habe ich hier, wie angekündigt, gerne noch ein paar mehr Film- und Serientipps, die ihr da dranhängen könntet.
Wenn wir einen Monat durchhalten könnten, dann müsste es langsam wärmer werden. Und dann schaffen wir es, runter ins Tal zu kommen. Wir müssen diesen Monat einfach überstehen. Wir haben 7 Tote, die draußen im Schnee liegen. Das heißt, wir hätten genug Eiweiß, um diesen einen Monat durchzustehen.
Vielleicht hat Gott sie sterben lassen, damit wir leben können.
Eben schon mal erwähnt, Überleben heißt dieser Film im Original von 1976, hier aber die berühmter besetzte Version von 1993, Regie Frank Marshall mit Ethan Hawke in einer der Hauptrollen, erzählt der Film die teilweise wahre Geschichte des Absturzes des Fuerza Aérea Uruguaya Fluges 571. An Bord unter anderem eine Rugby-Mannschaft aus Uruguay, die auf dem Weg zu einem Spiel nach Chile in den Anden abstürzt. Von den 45 Menschen an Bord sterben 12 direkt, einige weitere später. Die Maschine zerbricht beim Aufprall und dient quasi nur noch in Bruchstücken als Unterschlupf vor der eisigen Kälte im völlig verschneiten Gebirge. Berühmt wurden beide Verfilmungen vor allem durch den Umstand, dass von den wahren Überlebenden später auch bestätigt wurde, sie hätten nach Wochen irgendwann angefangen, ihre verstorbenen Mannschaftskollegen zu essen, um nicht zu verhungern. Über 2 Monate mussten die Überlebenden des Absturzes in der eisigen Kälte der Anden ausharren, bis die letzten paar Überlebenden, die es dann noch waren, gerettet werden konnten. Krasser Film, streamt unter anderem auf Prime, Apple und Sky.
Wir brauchen ein Feuer. Dann suchen wir nach Essen. Wenn wir uns nicht bewegen, sind wir am Arsch. Dann erfrieren wir.
Die finden uns schon.
Wir wissen, dass unsere Maschine vom Radar verschwunden ist.
Kein Mensch findet uns hier. Hier nicht. Wir finden raus, wo Süden ist und marschieren los.
Das wird so eine wilde Geschichte für Partys.
Was ist das?
Licht auf, steht auf.
Was ist das?
Das hier ist einer von 2 sogenannten Soul-Survivor-Filmen. Das Stichwort hatten wir eben schon. Soul hier nicht wie Seele geschrieben, sondern S-O-L-E. Das ist die Bezeichnung für einziger Überlebender, Soul-Survivor. In The Grey unterwölfen wird er hier am Ende von Liam Neeson gespielt. Regie Ridley Scott, aufgemerkt. Der kennt sich aus mit gestrandeten Einzelkämpfern. Ich sag nur Alien. Die Reihe ist auch nur deshalb jetzt hier nicht drin, weil es streng genommen ja immer Raumschiffe und keine Flugzeuge sind in den Filmen. So, aber Ridley Scott war das Stichwort und Liam Neeson in The Grey nach Kleinmaschinenabsturz in Alaska gestrandet. Erst noch mit ein paar wenigen anderen Überlebenden, die werden aber dann auch schnell weniger, weil die Typen da zum einen nicht ganz Atta sind und jetzt auch noch Wölfe ums Wrack herumstreunen. Und die 4 Beine haben genauso Hunger wie die mit den 2 Beinen. Spannend gedreht und auf jeden Fall mit deutlich mehr Action auf ganz vielen Plattformen zu finden, wenn ihr den streamen wollt. Mit deutlich viel mehr Action als in diesem Lone Survivor oder Soul Survivor Film von Robert Zemeckis.
Yeah! Seht euch nur mein Werk an! Ich habe Feuer gemacht! Ich habe Feuer gemacht!
Ja, kennt ihr natürlich alle, Paketboote Tom Hanks, alleine auf einer kleinen Insel mitten im Ozean. Auch hier war es eine abgestürzte Kleinmaschine, aber Hanks direkt der einzige Überlebende. Rettet sich auf die Insel und hätte dort genau genommen niemandem zum Interagieren, wenn Zemeckis und sein Drehbuchautor William Broyles Jr. nicht die geniale Idee von Wilson gehabt hätten. Ein Volleyball mit Blutfleck-Gesicht drauf und zack hatte Hanks sein Gegenüber zum Quatschen und wir zum Glück keinen kompletten Stummfilm. Ist eine Legende, muss man nichts weiter zu sagen, kann man aber auch immer wieder mal gucken, finde ich, weil da sind doch sehr viele kleine Details drin, die man wirklich erst so nach und nach entdeckt. Streamt ihr auf Netflix in der Flat und auf vielen anderen zum Ausleihen.
Mayday, Mayday, Mayday. Hier Cactus 1549. Wir hatten Vogelschlag. Haben Schubverlust auf beiden Triebwerken. Nehmen Kurs zurück auf LaGuardia.
Welches Triebwerk ist ausgefallen?
Beide Triebwerke.
Komm, der passt jetzt gerade so schön hinten dran. Na klar, nochmal Hanks. Ja? Der hat es zweimal gemacht mit den Abstürzen, wobei das zweite eigentlich genau genommen ja eine Notlandung war. Das gibt also leichte Abzüge in der B-Note in Sachen Flugzeugabsturzfilm. Sully heißt dieser hier und Hanks im Film Chesley Sullenberger, eben jener Pilot, dem im September 2015 in echt das Kunststück gelang, einen nicht gerade zierlichen Airbus A320 auf dem New Yorker Hudson River Not zu landen. Nicht nur ohne Todesopfer an Bord, sondern am Ende ohne überhaupt irgendwelche nennenswert verletzten Passagiere. Zumindest, wenn ich mich richtig erinnere. Ein absolutes Kunststück, dass überhaupt erst 4 Piloten geschafft haben, er inklusive. Also es war erst die 4. Notwasserung eines Düsenflugzeugs ohne Todesopfer, so ist die korrekte Bezeichnung. Extrem packend verfilmt und deshalb hier auch drin, wenn auch ohne wirklichen Absturz. Den hat auch Netflix in der Flat und viele andere haben ihn zum Ausleihen. Flight könnte ich jetzt auch noch dranhängen mit Denzel Washington. Das war auch eine Notlandung, hier aber komplett fiktiv. Und im Zentrum der Story steht ja auch nicht wirklich diese eben spektakuläre Notlandung in einem, was war das damals, Maisfeld oder so, sondern eher der Alkoholismus des Piloten und das Verfahren im Anschluss so nach dem Motto, zwar besoffen, aber Menschenleben gerettet. Es gäbe noch eine Menge mehr, gerade Filme, unter anderem die ganzen 9-11-Verfilmungen wie Flug 93 von Paul Greengrass. Die lasse ich aber weg, weil das nun mal terroristische Anschläge waren und das führt uns hier zu weit dann doch vom Thema weg. Darum geht's ja gerade nicht. Stattdessen, wenn euch speziell der Yellow Jackets Aspekt interessiert, also was passiert mit den Überlebenden nach einem Absturz fernab der Zivilisation, so wie Herr der Fliegen mäßig ergibt sich da eine neue Gesellschaftsordnung, dann kommt ihr natürlich auch an Lost nicht vorbei. Ich gebe zu, es war eine grottenschlechte letzte 6. Staffel, aber bis dahin schon, sind wir mal ehrlich, ein ziemliches Meisterwerk. Zumindest so die ersten 3-4 Staffeln.
Keine Angst. Das ist gleich vorbei.
Allererste Folge beginnt direkt nach einem Flugzeugabsturz. Die Kamera im Auge eines Mannes zoomt raus. Der Mann steht auf, taumelt benommen durch ein Waldstück zu einem Strand und dort dann inmitten von Trümmerteilen und anderen Überlebenden umher, orientierungslos, verwirrt, Panik und Hektik, völliges Chaos überall. Irre gut gefilmt und vor allem irre gut ausgedacht von J.J. Abrams, der uns da zwischen 2004 und 2010 durch eine Mystery-Hölle gejagt hat. Streamt ihr in der Flat auf Disney Plus, kann man woanders aber auch staffelpassweise kaufen. Wer es nie gesehen hat, gebt euch vielleicht einfach nur der Legende wegen, vielleicht zumindest mal die erste Staffel. Fear the Walking Dead, Flight 462, noch eine Möglichkeit, war dagegen sogar nur, Anführungszeichen, eine Webserie, die das Thema von The Walking Dead in die Luft gehoben hat. Menschen quasi gerettet in einem Flugzeug, während unten auf der Erde die Zombie-Apokalypse ausbricht, bis klar wird, upsie, auch an Bord haben wir einen Infizierten und dann ist auch da oben Schluss mit lustig. Es sind 16 Mini-Folgen insgesamt. Angesiedelt zeitlich zwischen Staffel 1 und 2 findet ihr ganz easy auf YouTube. Ich denke, das sollte euch reichen für einen abgestürzten Abend, hätte ich beinahe gesagt. Das ist mehr so mehr so 6 abgestürzte Wochen Sommerferien oder so, wenn ihr das alles gucken wollt, was wir jetzt hier drin hatten. Ihr könnt auch, also so Zeitloch, schwarzes Zeitloch, Falle YouTube. Ihr könntet da auch, wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, so wie ich, weil ich mich dann wirklich in so Sachen verbeiße, wenn ich da anfange zu suchen, dann komme ich von Höcksken auf Stöcksken und finde dann immer noch mehr. Es gibt tatsächlich auch eine CNN-Reihe, eine CNN-Doku-Reihe, die heißt Soul Survivor. Und da findet ihr auch nochmal abgefahrene Geschichten von Menschen, die als einzige einen Flugzeugabsturz überlebt haben, aber das ist dann das, also weil es dann eben gar nichts Fiktives mehr hat, ist das, ich musste irgendwann dann doch damit aufhören. weil es mir einfach zu krass wurde und ich mir dann diese Schicksale irgendwann, die dahinter stehen, nicht mehr weiter angucken konnte. Ich will damit nur sagen, es gibt irrsinnig viel. Oder Alternative, ihr geht nochmal mit Frau Wollner ins Kino.
So, nach Johnny Depp kommt im Alphabet Joyride und das wird eingeleitet von mir von einer ziemlich steilen These, nämlich, dass das asiatisch geprägte Hollywood-Kino immer wichtiger wird. Ne? Everything, Everywhere, All at Once hat gefühlt sämtliche Filmpreise der Saison gewonnen. Sorry, im Westen nichts Neues. Crazy Rich hat vor ein paar Jahren Rekorde im Bereich der Rom-Com gebrochen und jetzt kommt eben Joyride, eine Komödie unter der Gürtellinie, in der es um asiatische Identität in Amerika geht oder aufgedröselter, es geht um Audrey, die ist als Kind von weißen Amerikanern adoptiert worden, ist heute erfolgreiche Anwältin und noch immer mit ihrer Sandkastenfreundin Lolo ganz dicke, das böse gesagt andere asiatischstämmige Mädchen aus der Nachbarschaft. Ich weiß, dass das jetzt böse klingt, ich meine das gar nicht so. Das wird im Film schon so instruiert bzw. eingeleitet, dass wir in den ersten Szenen sehen, wie die sich wirklich als Kinder auf dem Spielplatz kennenlernen, von ihren Eltern eingefädelt, weil sie einfach die beiden einzigen asiatisch gelesenen Kinder auf diesem Spielplatz sind. Und diese Freundschaft hält an, obwohl die beiden sich in komplett unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Lolo ist eine ziemlich durchgeknallte Künstlerin, die keiner ernst nimmt. Audrey eben erfolgreiche Anwältin, die auf eine Geschäftsreise in ihr Heimatland geschickt wird, um dort ein ziemlich dicken Fisch an Land zu ziehen und Lolo mitnimmt, noch zwei ihre College-Freundin dort trifft, die mittlerweile Schauspielerin ist und noch eine Cousine an der Backe hat. Und eigentlich ist sie da, um diesen Deal abzuschließen, liebäugelt aber auch ein bisschen damit, ihre leibliche Mutter zu suchen und fällt direkt erstmal in eine Identitätskrise.
Alle denken immer, ich hätte ein perfektes Leben, aber ich gehöre nirgendwo hin.
Wenn du nicht weißt, woher du kommst, woher weißt du dann, wer du bist?
Finden wir deine leibliche Mutter. Würdet ihr denn mitkommen?
Klar, Bitch.
Ja, dieses Bitch ist noch eine der harmloseren Dialoge. Bei mir im Haushalt leben Kinder. Ich muss da ein bisschen aufpassen, was ich schneide. Dialog oder auch Bitch, natürlich ein Schimpfwort. Es ist natürlich auch ein Film, in dem die Frauen mal so richtig auf die Kacke hauen dürfen, wie es ja sonst eigentlich die Männer nur dürfen im Kino, bisher. Denn natürlich artet dieser Roadtrip ziemlich aus. Es ist ein Film mit einem Humor, auf den man sich einlassen muss, das gebe ich zu, der für mich aber viel besser funktioniert hat als Jennifer Lawrence in No Hard Feelings vor ein paar Wochen. Es ist natürlich ein bisschen das Kaliber von Hangover oder No Hard Feelings oder auch Brautalarm. Ziemlich impulsiv, immer auf die 12, aber ich habe sehr viel gelacht und das sehr, sehr dreckig.
So nämlich, auch da sind wir uns einig. Man merkt unter anderem die Handschrift der Crazy Rich Asian Macher. Das hat mich auch wirklich sehr bedient. Also nicht zu verwechseln mit ich war bedient, sondern es hat mich sehr bedient. Humorseitig sehr bedient. Gerne rein da mit euch. Und damit ist dann auch wirklich Schluss für heute. Ich hoffe auf eine präsente Anna. Nächste Folge eine Stunde Film. Ich meine, irgendwann muss so ein Kind doch auch mal groß sein. Es sind doch jetzt schon 3 Wochen. Bleibt ihr gesund, passt auf euch auf, macht keinen Quatsch, guckt auf gar keinen Fall irgendwas, was wir nicht auch gucken würden.
Das war Hauptsache es flimmert in Babysprache.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.